Sie hören eine Sendung von DRS2.
Schon als Kind stand Bruno Binkeli gelegentlich nachts auf, ging in den Garten und beobachtete mit einem selber gebauten Teleskop die Sterne. Später machte er die Sternkunde zu seinem Beruf. Er studierte Physik und Astronomie und arbeitet jetzt seit vielen Jahren als Galaxienforscher und Astrophysiker an der Universität Basel. Und noch immer staunt er, wenn er den nächtlichen Sternenhimmel betrachtet.
Also der Anblick des Sternenhimmels ist für mich eine Freude. Gut, man muss sagen, heutzutage ist ja der Sternenhimmel oft sehr überstrahlt von künstlichen Lichtern. Also das schwingt dann auch immer mit, ein bisschen Ärger. Wo ist denn dieser Nachthimmel eigentlich noch? Aber wenn man ihn wirklich sieht in den Bergen oder halt auch wirklich ein bisschen abseits der Städte, dann ist das immer ein Urerlebnis. Der Sternenhimmel vermittelt eine gewisse Ruhe, eine Erhabenheit, vielleicht sogar eine gewisse Ahnung, dass es da eine andere geistige Welt gibt da oben, als Gegenpol zum irdischen Durcheinander. Also das ist so eine Art Ruhepol für mich.
Der Sternenhimmel scheint auf eine allumfassende Ordnung zu verweisen, in die unser Leben eingebettet ist. Dafür steht das griechische Wort Kosmos, Ordnung. Nach den Erkenntnissen der Astronomie gibt es diese Ordnung im All tatsächlich. Aber es gibt auch das Gegenteil, das Chaos.
Natürlich gibt es diese Ordnung. Aber als Gegenstück gibt es auch immer Zufälligkeiten. Das wäre dann eher eben das Gegenstück, das Chaotische, das zweifellos auch da ist, sogar wesentlich da ist, das wissen wir seit der Quantenmechanik. Es ist also nicht nur diese Prise Chaos, weil wir jetzt noch nicht die letzten Ordnungen gefunden haben, sondern es gibt ein prinzipielles Chaos im Mikrokosmos, diese Unbestimmtheit, diese Unschärfe, die in der Materie drin steckt, die bringen wir nicht weg. Die ist genauso wesentlich wie die Ordnung. Also Ordnung, Chaos, die machen beide eben das Universum aus.
Während die Ordnung sich immer genauer erfassen und berechnen lässt, stellen Chaos und Zufall Ungewissheiten dar. Unschärfen, wie die Quantenphysik sagt.
Die ganze Quantenphysik ist eigentlich formuliert um diese Unschärfe herum, ist zentriert um diese eine Erkenntnisgrenze. Das mag auf den ersten Blick unbefriedigend erscheinen, aber auf der anderen Seite ist das auch vielleicht ein neuer Zugang zu Spiritualität, gerade über diese Beschränkung, die wir da haben, über diesen Erkenntnishorizont.
Das Universum ist ungefähr 15 Milliarden Jahre alt. Seine Geschichte begann mit der gewaltigen Explosion eines Feuerballs, dem sogenannten Urknall. Dabei wurde Energie und Materie freigesetzt und es entstanden Raum und Zeit.
Es deutet einfach alles darauf hin, dass das Universum vor 15 Milliarden Jahren etwa in einem extrem dichten und heißen Zustand war, sodass das als Urzustand quasi der Welt angesehen werden muss, und daraus hat sich dann alles entwickelt. Aus diesem extrem dichten Zustand hat sich dann über die Expansion, durch die Abkühlung der Materie, das Ganze ergeben, also Bildung der Galaxien und der Sterne und so weiter über diese vielen Milliarden Jahre.
Die Astrophysik kann sich heute bis auf Sekundenbruchteile dem Punkt Null annähern, wo alles begann. Aber doch nicht ganz.
Was genau dann passiert ist, das weiß man nicht. Man kommt nicht ganz an diesen Urknall heran, sondern also nur in Anführungs- und Schlusszeichen einen kleinen Bruchteil einer Sekunde. Aber an das Ereignis selbst, das ist eben eine Singularität, nichts Physikalisches mehr, da kommt man nicht ran.
Hier stößt die Wissenschaft an Grenzen. Sie kann auch nicht sagen, warum es zu diesem Urknall kam und was denn vorher war.
Das sind beides eigentlich unbeantwortbare Fragen für die Wissenschaft, also die Warum-Frage sowieso. Das ist eine philosophische, religiöse Frage und keine wissenschaftliche mehr. Was vorher war, das zielt eigentlich auf dasselbe, denn man würde sich denken, was vorher war, das ist die Ursache dafür, dass da irgendwas losging. Aber das weiß man nicht. Es gibt schon Theorien, die mit höheren Dimensionen arbeiten und so weiter, wo dann gewissermaßen etwas noch vorher liegen könnte. Aber eine bessere Vorstellung ist die, dass die Zeit mitgeschaffen wurde. Also nicht nur Energie, Raum, sondern die Zeit ebenfalls. Und deswegen ist diese Frage nach dem Vorher eigentlich, geht ins Leere, wo wir wiederum halt unsere Begrenztheit akzeptieren müssen.
Wer fragt, was vorher war, fragt also falsch, weil Zeit und Raum erst mit dem Urknall entstanden sind. Es gibt in diesem Sinne gar kein Vorher. Vorstellen kann man sich das kaum. Die Reise an die Grenzen von Raum und Zeit führt auch an die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens.
Ja, ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, denn für uns hat alles einen Anfang und das ist immer auf einer linearen Zeitachse und es gab ja irgendwas vorher, aber jetzt müssen wir uns vorstellen können, es gab vielleicht nichts vorher. Das ist sehr schwierig, sich vorzustellen. Diese Bereiche von Raum und Zeit, die sind so weit entfernt von unserem Alltag, dass wir keine Chance haben, denn unsere Vorstellungskapazitäten, die haben sich herausgebildet im Alltag. Wir waren mal Jäger und Sammler, wir können uns Räume vorstellen oder Distanzen von 100 Kilometern oder ins Kleine hinein vielleicht einen Bruchteil eines Millimeters, eine Haaresbreite oder Zeitdauern von 100 Jahren oder nach unten eine Sekunde vielleicht. Aber was jenseits davon ist, größere, kleinere Räume und Zeiten, die können wir nicht erfassen mit unserem Sinn. Wir haben einfach keinen direkten Zugang mehr, sondern müssen das einfach akzeptieren, auch wenn wir uns das nicht so schön anschaulich machen können.
Albert Einstein hat es einmal treffend auf den Punkt gebracht, als er sagte, als Gott das Universum schuf, war seine geringste Sorge, es so zu schaffen, dass wir es verstehen. Und so bleibt die Frage nach dem Anfang und Ursprung aller Dinge offen. Es ist letztlich auch die Frage nach Gott.
Ja, das denke ich auch. Wenn man eben an solche Grenzen kommt und in der Kosmologie kommt man an diese Grenze, dann ist letztlich das die Frage nach Gott. Man fragt nach den letzten Dingen. Was war der Anfang? Was steckt im Innersten in der Materie drin? Dann ist das eigentlich die Frage nach Gott. Das ist richtig.
Über 2000 Sterne sind in einer mondlosen Nacht von bloßem Auge am Himmel zu erkennen. Aber allein unsere Galaxie umfasst schon rund 200 Milliarden Sterne. Und es gibt Milliarden von solchen Galaxien. Da erstaunt es nicht, dass niemand sagen kann, wie groß das Universum eigentlich ist.
Es ist einfach unvorstellbar groß, das wissen wir sicher. Es übersteigt natürlich unser Vorstellungsvermögen. Was wir sehen, was wir beobachten können, das sind Objekte, die in einer Entfernung von vielen Milliarden Lichtjahren liegen. Das heißt, das Licht hat Milliarden Jahre gebraucht, bis es uns von diesen Objekten erreicht hat. Das sind viele Millionen, Milliarden von Galaxien, die wir da sehen. In der Theorie kann das dann ohne weiteres unendlich sein. Also das ganze Universum kann im Prinzip unendlich groß sein, aber wissen können wir das nie. Wir können nie weiter sehen, als das Licht seit Beginn der Zeit, seit diesem Urknall, sich hat ausbreiten können bis zu uns. Das sind eben diese etwa 15 Milliarden Lichtjahre. Weiter können wir nicht sehen, prinzipiell nicht. Also was wir sehen können, beobachten können, das ist immer endlich, aber im Modell, in der Theorie kann es unendlich groß sein. Das werden wir gar nie wissen können.
Ob das Universum endlich ist oder nicht, bleibt also offen. Eine andere Frage ist für die Wissenschaft aber geklärt. Das Universum hat keine Grenzen. Wie passt das zusammen?
Eine Grenze kann es nicht haben. Also es wird nie irgendwo einen Rand geben, an den man stößt und man klopft an die Türe und was ist denn jenseits? So ist es nie. So war es einmal im Altertum bei Aristoteles und so weiter, dass es einen Rand gibt. Aber das ist nicht denkbar. Das heißt aber auch nicht, dass es unendlich ist, sondern Sie können ein unbegrenztes Universum haben, das in sich so gekrümmt ist, dass es eben doch endlich ist. Man kann sich das veranschaulichen, wenn man einen zweidimensionalen Raum nimmt statt einen dreidimensionalen, das heißt eine Fläche, die kann ja gekrümmt sein, und wenn Sie einen Ballon nehmen, so eine Kugelfläche halt, dann hat die keine Grenze, sie ist unbegrenzt, Sie könnten da rumspazieren als Ameise, sagen wir mal, und würden nie an eine Grenze stoßen, aber es wäre halt doch eine endliche Fläche. Und auch das Universum kann ohne Grenze sein und eine gewisse Zahl von Kubikkilometern betragen.
Und wie geht es dem Sternenforscher, der sich an die Grenzen von Raum und Zeit und damit auch an die Grenzen des Endlichen vorwagt? Ist die Unendlichkeit für ihn eine verlockende Perspektive?
Das finde ich eher nicht, nein. Ich finde eher, die Unendlichkeit ist ein großer Schrecken, genauso wie die Ewigkeit, wenn man sie materialisiert haben will.
Um das zu erläutern, greift Bruno Binkeli auf die Geschichte zurück.
Der antik-mittelalterliche Kosmos war endlich, und salopp gesagt, das Unendliche hat Gott gehört. Oder einfach, das ist ein Teil der Transzendenz, das absolute, unendliche, ewige, das sind göttliche Eigenschaften. Und die Welt, die hat aufgehört mit der Fixsternsphäre. Also man hat sich ja die Welt vorgestellt als so eine Reihe von Kugelschalen, also die Erde im Zentrum, dann Mond, Venus und so weiter bis zu den Fixsternen an Kugelschalen geheftet, und dann hat dort die Welt aufgehört. Und im Übergang zur Neuzeit durch die Werke von Kopernikus, Kepler, Galilei ist dieser endliche kugelförmige Kosmos zerbrochen, und eigentlich sind wir dann diesem potenziell unendlichen Universum ausgesetzt. Giordano Bruno vor allem hat ja das sofort begriffen, dass wir jetzt in dieser Unendlichkeit da verloren seien. Ein späteres Echo findet man zum Beispiel bei Nietzsche in seiner Fröhlichen Wissenschaft. Gott ist tot, sagt da der tolle Mensch, wer gab uns den Schwamm, um den Horizont wegzuwischen? Das trifft genau das, was passiert ist in diesem neuzeitlichen Umbruch. Eben diese bergende Hülle ist da weggesprengt, und wir sind quasi nackt, ohne Schutz, diesem Unendlichen ausgeliefert. Und wenn wir dann insistieren, eben, dass dieses Unendliche materialisiert sein soll mit Galaxien, dann ist das eine schreckliche Vorstellung, denn sie führt eben zu dieser Verlorenheit im Universum. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder ein Stück weit zurückkehren zu diesem Bild, wo eben die Welt wirklich endlich ist, und das ist sie auch nach moderner Wissenschaft, wenn wir diese Horizonte, diese Erkenntnisgrenzen ernst nehmen und quasi das unendliche Ewige wieder Gott zurückgeben.
Der Sternenhimmel scheint auf etwas Beständiges, Ewiges hinzuweisen. An ihm kann man sich orientieren. In Wirklichkeit aber sind die Sterne immer in Bewegung, und die Sternsysteme, die Galaxien, entfernen sich mit hoher Geschwindigkeit voneinander. Das Universum dehnt sich aus. Aber wohin? In einen Raum, denkt man. Doch das geht nicht, weil das Universum selber der Raum ist.
Wenn wir sagen, wohin dehnt sich's aus, sicher nicht irgendwohin im dreidimensionalen Raum, denn der ganze Raum dehnt sich ja aus. Sie können dann behelfsweise schon höhere Dimensionen annehmen und sagen, in diesen höheren Dimensionen, da rein dehnt sich das aus. Aber ich zweifle daran, dass das jetzt anschaulicher und hilfreicher ist, als einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass dieser ganze dreidimensionale Raum, in dem wir drin sind, dass der einfach sich dehnt und immer dünner wird. Und diese Frage, wohin er sich ausdehnt, sein zu lassen, wie die Frage nach, was war vor dem Urknall.
Eine weitere Frage also, auf die es keine Antwort gibt. Wer den Kosmos erforscht, muss mit offenen Fragen leben können. Fest steht, das Universum dehnt sich aus und wird dabei immer dünner. Die Sterne werden allmählich verlöschen, die Planeten verschwinden und am Schluss bleibt nur noch Strahlung. Und die wird möglicherweise ewig dauern. Doch so genau weiß das niemand.
Das ist eine Grundfrage der Kosmologie seit vielen Jahrzehnten. Und da hat es einmal geheißen, ja, die Dichte im Universum ist so groß, es wird irgendwann zum Stillstand kommen in der Expansion und wieder zu einem Kollaps und vielleicht gibt es dann ein neues Universum. Ein anderes Mal hat es geheißen, nein, die Materie ist zu wenig dicht, es wird ewig expandieren, dieses Universum. Und so ist das hin und her gegangen und seit 10 Jahren etwa denken wir, dass es jetzt wirklich klar ist, dass das Universum sich ewig weiter ausdehnen wird. Die Expansion wird ewig sein.
Der Blick in die Räume des Alls ist auch ein Blick in die Tiefen der Zeit. Wenn wir einen Stern sehen, dann sehen wir in die Vergangenheit. Je weiter nämlich ein Stern von der Erde entfernt ist, desto länger braucht sein Licht, um uns zu erreichen. Das sind im Falle der Fixsterne Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Die Distanz zu den am weitesten entfernten Sternen, die wir kennen, beträgt etwa 12 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, diese Sterne haben ihr Licht losgeschickt, lange bevor es unseren Planeten überhaupt gab. Und dieses Licht erreicht uns heute.
Auf den tiefsten Himmelsaufnahmen, die wir haben, sieht man Galaxien in der Entstehungsphase, so wie sie waren vor 10 Milliarden oder bis 12 Milliarden Jahren zurück, weil sie eben auch in einer Entfernung stehen von 10 oder 12 Milliarden Lichtjahren. Irgendwann kommt man wieder an eine Grenze, weil ganz früh war das Universum undurchsichtig. Das Licht konnte sich nicht frei ausbreiten in den ersten etwa 500.000 Jahren. Und in diese ganz frühe Zeit kommen wir also nicht direkt mit der Beobachtung. Das Früheste, das ist eben diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, die wir beobachten können seit 40 Jahren. Die ist losgeschickt worden eben etwa eine halbe Million Jahre nach dem Urknall. Das ist das Weiteste, was wir erblicken können.
Immerhin, damit geht der Blick fast 15 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit. Umgekehrt gilt, was jetzt in diesem Moment im Universum passiert, können wir gar nicht wissen. Das sehen wir erst später.
Also alles, was wir sehen im Universum, ist ja eben nicht so, wie es jetzt gerade ist. Ich weiß eigentlich nichts darüber, wie die Welt da draußen jetzt ist. Das heißt, ich habe eigentlich gar keinen Zugang zu diesem Raum da draußen. Ich sage dann gerne, der Weltraum ist eigentlich ein virtueller Raum. Ich kann da gar nicht hin. Der existiert für mich nur virtuell, wie er jetzt gerade ist.
Kommen wir zurück auf die Erde. Sie entstand vor rund 4 Milliarden Jahren aus einer riesigen Wolke aus Gas und Staub. Und dann dauerte es noch einmal Jahrmillionen, bis ganz am Ende der Entwicklung der Mensch erschien. In ihm ist bis heute der Ursprung gegenwärtig. Ein Großteil der Atome und Moleküle unseres Körpers geht zurück auf Material, das einst durch Sternexplosionen ins All geschleudert wurde. Wir sind Sternenstaub.
Ja, das muss man ganz wörtlich so nehmen. Wissenschaftlich sind wir tatsächlich Sternenstaub, denn alle schweren Elemente in unseren Körpern, die sind wirklich einmal irgendwo da draußen, im Innersten der Sterne, unter ganz hohen Temperaturen gebacken worden. Und diese quasi Ofenschlacke ist dann rausgeschleudert worden und aus diesem Staub haben sich Planeten gebildet. Also wirklich ganz wörtlich, wir sind Staub, aus diesem Staub entstanden. Sternenstaub.
Und dass wir überhaupt da sind, ist alles andere als selbstverständlich. Eine unglaubliche Verkettung von unwahrscheinlichen Zufällen hat in der Evolution schließlich zum Menschen geführt. Wären die Rahmenbedingungen nur geringfügig anders gewesen, dann wäre es nie zur Bildung von Sternen und Galaxien und schließlich zur Entwicklung von Leben gekommen. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es die Erde, das Leben und den Menschen gibt, liegt praktisch bei null.
Von der Forschung her kann man sicher sagen, dass es viele solche ganz unwahrscheinlichen Schritte gebraucht hat, dass wir überhaupt hier sind, dass es überhaupt Sterne gibt, dass es eine feine Einstellung quasi brauchte in den Naturkonstanten, dass das Universum nicht zu explosiv war, sagen wir mal, oder dass die richtige Menge an Atomen einer gewissen Sorte entstanden ist, damit nachher die Fusion weitergehen kann, dass Sterne leuchten können, dass Sterne überhaupt, gewisse Sterne, massereiche Sterne, explodiert sind, um dann die schweren Elemente wieder ins interstellare Medium zu mischen, woraus dann später Planeten gebildet werden konnten und, und. Da gibt es wirklich eine Riesenkette von scheinbar unwahrscheinlichsten Zufällen, damit wir jetzt hier sind.
Und dann staunt man und fragt sich, ob sich da tatsächlich ein Zufall an den anderen reiht oder ob es doch so etwas gibt wie eine ordnende Kraft, eine Absicht, vielleicht auch einen göttlichen Plan.
Ich bin ein bisschen im Zwiespalt, denn was ich als Zufall auffasse in der Wissenschaft, das kann ich ja quasi umdrehen wie eine Münze und auf der Rückseite ist es der Sinn. Und der Sinn, den finde ich eben nicht einfach, den kann ich nicht entdecken, sondern den lege ich hinein. Also quasi die Kehrseite des Zufalls ist der Sinn und ich kann einerseits als Wissenschaftler vielleicht diese Evolution, diese ganze kosmische Geschichte als eine Reihe von Zufällen anschauen, aber als derselbe Mensch kann ich auch einen Sinn hineinlegen und mir vorstellen, diese Geschichte hat einen Sinn und ich bin selber mit diesem Sinn verknüpft und ich plädiere sehr dafür, dass man beides zulässt und beides ins Gesamtbild hineinnimmt und dazu gehört schon auch eben diese Sicht des Zufalls, aber es ist sicher nicht das Einzige, jedenfalls für mich.
Mit Hightech-Geräten und abstrakter Mathematik erforscht die moderne Astrophysik das Universum. Einen ganz anderen Zugang eröffnen die alten Mythen. Sie nähern sich dem Geheimnis des Alls mit Bildern und Geschichten. Diese beiden Zugänge müssen sich nicht ausschließen, meint der Astrophysiker Bruno Binkeli. Vielmehr können Wissenschaft und Mythos sich gegenseitig ergänzen.
Ich will keineswegs ein altes Weltbild wieder auferstehen lassen. Aber wir haben eben im Lauf dieser Jahrhunderte, wo diese Welt halt ganz materialistisch aufgefasst wurde, immer mehr diesen anderen Zugang, diesen eher mythischen Zugang zur Welt verloren oder einfach ins Abseits gedrängt. Und unser neues wissenschaftliches Weltbild würde wieder eher so etwas zulassen. Diese eher symbolische Seite, die man auch finden kann, eben in modernen Wissenschaften, dass man dann nicht nur mit dem äußeren Auge, sondern auch dem inneren Auge sehen lernen kann. Diese eher mythische Seite, die nicht unsere moderne wissenschaftliche Sicht ablösen soll, das ist ja völlig unmöglich, sondern dass sie mitschwingen darf. Nicht mehr, aber auch nicht weniger als das.
In seinem Buch «Primum mobile» zieht Bruno Binkeli Parallelen zwischen der mittelalterlichen Jenseitsreise zu Gott, wie sie Dantes göttliche Komödie beschreibt, und den Bestrebungen der modernen Kosmologie, dem Ursprung aller Dinge näher zu kommen. Das Universum wird zum Spiegel der menschlichen Seele.
Der Antrieb für unsere Forschung hat viel mit unserer Sehnsucht zu tun, uns selbst zu verstehen. Und das geht eigentlich so weit, dass ich denke, unsere virtuelle Reise, es ist ja eine virtuelle Reise, die wir unternehmen durch unsere Beobachtungen des Weltraums und unsere Theorien, dass die in der Projektion eben sowas sind, eine Reise zu unserem innersten Selbst. Und was wir in der Forschung treiben da in diesem Raum, Das sehe ich ganz parallel zu einer Erforschung unseres inneren Selbst, also eben im Sinne einer Parallelität von Innenwelt und Außenwelt.
Innen und Außen gehen ineinander über und beeinflussen sich gegenseitig. Es ist nicht möglich, die Welt nur von außen zu beobachten. Vielmehr ist jeder Beobachter eingebunden in das, was er oder sie beobachtet.
Es gibt Experimente, die zeigen, dass eigentlich alles miteinander zusammenhängt, dass man Objekte gar nicht wirklich trennen kann. Und überdies kann man nicht ganz klar trennen zwischen Objekt und Subjekt. Also es gibt eine Alleinheit und wir sind da drin verknüpft. Das ist eigentlich schon Spiritualität pur.
Bleiben wir zum Schluss also bei der Spiritualität und fragen den Astrophysiker und Galaxienforscher Bruno Binkeli, wo seiner persönlichen Meinung nach der Sinn des Ganzen liegt.
Ich stelle mir vor, das materielle Universum ist eingebettet in etwas Geistiges und daraus hat sich dieses Universum entwickelt. Aber wir haben eben nur Zugang zur materiellen Seite in der Wissenschaft. Und der Sinn ist nichts, das man entdecken kann. Der Sinn wird immer hineingelegt. Ich finde ihn in mir, sehe mich als Teil dieses Ganzen. Ein anderes Wort in der Theologie wäre dann vielleicht die Liebe. Und wenn ich an Dante denke, der ja alles unter dieses Prinzip der Liebe stellt, also auch im Universum, der letzte Vers heißt ja «L'amor che muove il sole e l'altre stelle», also die Liebe, die bewegt die Sonne und andere Sterne, das ist einfach die universelle Kraft. Und wenn man möchte, kann man diese kosmische Entwicklung, wenn man sie als geistige Entwicklung versteht, als Manifestation einer universalen Liebe anschauen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.